Letzte Woche gab es eine geleakte Version von dem digitalen Omnibus-Dokument der EU.
Medical Device Insights, ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Die Hörer dieses Podcasts haben sicher schon mitbekommen, wie uns die EU mit immer weiteren Acts beglückt, in der letzten Zeit vor allem im Bereich Digitales. Also da sehe ich dann zum Beispiel den EHDS, den European Health Data Space, es gibt den Governance Act, wir haben den AI Act alle mitbekommen gehabt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie schaffen große Unternehmen, das alles auf dem Schirm zu behalten? Wie kriegen die das hin, auch diese ganzen Anforderungen, die auf sie da reinprasseln, auch umzusetzen? Und genau aus diesem Grund habe ich heute den Dr. Hofer von der Firma Roche eingeladen gehabt, der da ein Top-Jurist in diesem Bereich ist. Und Herr Hofer, ich komme mal direkt zu Ihnen. Wie kommt man als ein Top-Jurist in so eine Position? Was hat Sie da angetrieben? Sie hätten ja auch Richter oder Anwalt werden können und haben jetzt eine Position inne, wo Sie bei so einem Riesenkonzern diesen ganzen Digitalbereich auch mit überblicken. Was war da Ihre Motivation? Wie war Ihr Weg dahin?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung und freut mich, mit Ihnen das zu diskutieren. Also ich glaube, insgesamt haben so gut wie die meisten von uns in der Tat in der Anwaltskanzlei ganz klassisch angefangen, aus unterschiedlichen Richtungen. Bei mir war es das Medizinrecht. Also ich hatte schon früh ein gewisses Faible dafür. Ich hatte einen Staatsrechtler an der Uni Köln, den Professor Höfling, den ich ganz toll fand. Und der hat so das etwas Nischenfeld, aber eben das Transplantationsrecht hat er damals gemacht. Und ich habe bei ihm promoviert, fand das eben super spannend, habe dann viel Medizinprodukterecht gemacht, viel Arzthaftung. Und dann kam in der Tat irgendwann, damals noch ganz klassisch, auf eine Zeitungsanzeige, kann man sich kaum nur vorstellen heutzutage, aber es war eine Zeitungsanzeige, kam dann Roche um die Ecke und fragte, ob ich denn nicht für sie im Bereich im Medizinrecht arbeiten möchte. Und das hat mich dann durchaus gereizt, weil so spannend das auch in der Kanzlei ist, aber da ist man doch eher häufig punktuell da, auch im Firefighting-Modus. Und da hat mich doch der Ausblick gereizt, für ein erstens großes globales Unternehmen zu arbeiten, aber auch diese Möglichkeit und die Aussicht, und die hat sich auch bewahrheitet, strategischer zu arbeiten. Also wirklich von Anfang bis Ende Produkte, Projekte zu begleiten, das ist dann natürlich nicht nur immer juristisch, aber gibt einen ganz spannenden, ganzheitlichen Blick, und das hat mich sehr gereizt.
Die meisten können sich, glaube ich, vorstellen, was so ein Richter macht. Bei Anwälten wird es vielleicht schon ein bisschen dünner. Wenn es aber jetzt um einen Firmenjuristen geht, da ist vielleicht das Verständnis noch ein weniger stark ausgeprägt. Könnten Sie unseren Zuhörern eine Idee geben, was die Aufgaben, was die Verantwortlichkeiten von jemand, der ja wie Sie so eine Leitungsfunktion hat, als Head of Legal and for Digital und IT, was da täglich so auf dem Tisch ist? Sie haben schon über Strategie gesprochen gehabt. Könnten Sie es ganz kurz beschreiben, wie so auch strategische Aufgaben aussehen?
Sehr gern. Also ich glaube, ein Teilbereich ist in der Tat sehr, sehr vergleichbar mit dem klassischen externen Anwalt. Dann kommen eben auch wirklich ganz normale juristische Fragestellungen oder Vertragsprüfungen, Vertragsverhandlungen in unserem Umfeld, dann viel IT-Verträge und dergleichen. Also das ist sehr, sehr vergleichbar. Der Unterschied ist in der Tat, Sie haben es angesprochen, dann beim strategischen Bereich, und das ist auch dann hochspannend, weil dann ist es häufig so, und das ist auch unser Ansatz und wird zum Glück auch vom Business so gesehen, dass wir eben nicht irgendwo am Katzentisch sitzen, sondern der Jurist auch als gleichberechtigter Businesspartner gesehen wird, sodass wir auch in den Leitungsgremien mitsitzen und sehr früh eingebunden sind, was natürlich immense Vorteile hat, weil wir die Projekte, die großen strategischen Projekte, wie, kommen wir später dazu noch, zum Beispiel Implementierung eines EU-AI-Acts, die sehr früh sehen können, sehr früh adressieren können, sehr früh begleiten können, umgekehrt bei sehr produktnahen Themen auch mitbekommen, na, da kommt ein neues Produkt und was sind da womöglich spezielle rechtliche Themen, und von daher ist diese frühzeitige Einbindung da einfach sehr, sehr hilfreich und auch sehr spannend, ne? Also ich glaube, das ist so der große Unterschied.
Wie grenzen Sie sich oder wie arbeiten Sie dann mit den Regulatory Affairs Expertinnen und Experten zusammen? Wie teilen Sie sich das auf?
Das ist wirklich ein gutes Teamplay bei uns. Also es ist, die sind natürlich sehr viel näher und sehr viel genauer drin in den einzelnen Details, aber wenn es eben dann um, sagen wir mal, eine gewisse Flughöhe drauf ankommt, in Verkehr bringen zum Beispiel, also diese klassischen sehr doch dann juristischen Themen wieder, dann kommen die auf uns zu und dann gehen wir diese Themen dann wieder gemeinsam an. Also, und umgekehrt kommen von uns dann Ansätze, wie zum Beispiel im EU-AI-Act, dass wir gewisse Themen dann dort adressieren und sagen, das müsst ihr in euren QMS dann bei den Quality-Leuten dann umsetzen und berücksichtigen.
Wer macht bei Ihnen dann das Monitoring dieser ganzen regulatorischen Anforderungen?
Das ist auch, also ich glaube systematisch, systematisch läuft das bei den Quality Regulatory Leuten. Da haben die, wie ich gehört habe, ja auch ein Tool, was von ihnen derzeit kommt, ne, den Regulatory Radar, sodass das systematisch erfasst wird, was da kommt. Und wir haben eben diese klassischen juristischen Wege über Newsletter und dergleichen, Verbandsarbeit und so kommt im Grunde genommen ein bisschen dieses Legal Landscape Monitoring dann auch mit rein.
Ja, also das kenne ich natürlich auch gut aus der eigenen Erfahrung. Also wir haben damals das erstmal für die Produkte unserer Kunden gemonitort, auch natürlich auch, wenn wir in dem Projekt mit drin waren. Aber mittlerweile sind wir so erschlagen mit diesen Anforderungen. Also wir haben jetzt, glaube ich, die 10.000er-Marke an regulatorischen Dokumenten überschritten mit mehreren tausend Änderungen pro Jahr. Ich sehe da gar keine Alternative mehr, wie man das nicht automatisiert erledigen könnte. Und deswegen machen wir das eben genauso. Das eine ist das Erkennen, also wenn ein Signal da ist, es gibt was Neues, es hat sich was geändert. Aber das zweite ist natürlich immer, was bedeutet denn das? Also damit ist ja schon nicht getan, dass man sagt, ja, es hat sich was geändert, sondern was bedeutet es konkret nachher im Unternehmen? Beispielsweise müssen wir an die Produkte ran, müssen wir ans Qualitätsmanagementsystem ran, sei das jetzt SOPs oder Arbeitsanweisungen. Und manchmal wirkt sich ja das bis Richtung Business auch mit aus. Und das ist, glaube ich, dann auch genau, wo da eine gute Nahtstelle notwendig ist zwischen denen, die überwachen, vielleicht schon erste Tipps geben und nachher auf der anderen Seite auch, die es dann umsetzen, wie Sie und Ihre Teams, um diese Konformität dauerhaft dann auch mit hinzubekommen. Ja, und ein aktuelles Beispiel war jetzt ja dann auch mal wieder der EU-AI-Act. Können wir es vielleicht gerade mal dem Beispiel auch durchdeklinieren? Also den haben Sie natürlich jetzt auch ohne uns natürlich auf dem Schirm gehabt. Wie sind Sie da rangegangen an so ein, ja, das war schon ein großes Werk, ja, das sich jetzt auch nicht nur irgendwie auf die Produkte bezieht, sondern aufs ganze Unternehmen. Was war da Ihre Strategie? Was waren Ihre Überlegungen? Wie zerteilt man diesen Elefanten in verdaubare Stücke?
Ja, das ist in der Tat nicht ganz einfach. Also da gab es verschiedenste Herausforderungen. Das eine ist, Sie haben es angesprochen, der EU-AI-Act selber ist schon kompliziert. Er ist auch in vielerlei Hinsicht nicht ganz gelungen, weil er zu Unklarheiten führt, weil er sehr, was ja an sich schön ist, sehr ambitioniert ist, aber eben dann zu kompliziert geraten ist und durch diesen horizontalen Ansatz dann auch zu vielen Friktionen und vielleicht kommen wir noch dazu, gerade auch beim Bereich MDR, IVDR geführt hat. Also das war die eine Herausforderung, dass wir ein Gesetzeswerk haben, was an sich schon schwierig ist und kompliziert, Rechtsunsicherheit impliziert. Und das andere ist natürlich, als globales Unternehmen können wir uns nicht allein auf den UAI-Act stützen, sondern wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir zu einem Modus finden, ein Governance-Modell etablieren, was dann hoffentlich im Rest der Welt dann auch funktioniert. Also das waren so die zwei großen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben zunächst mal den EU-AI-Act als Ansatzpunkt genommen, als Zentrum. Warum? Weil er eben am umfassendsten ist, am strengsten, aber dann gleichwohl so eine gewisse Flexibilität versucht einzubauen, dergestalt, dass wir zu dem Zeitpunkt China angeschaut haben. Da gab es diese Interim Measures und Gen AI. Und dann haben wir Colorado AI Act genommen aus der USA. Also im Grunde genommen so drei Hotspots der Welt. Und mit dem Ansatz dann zu sagen, naja, wenn wir die erfüllen können und wie wir das machen, komme ich gleich dazu, dann Nun besteht berechtigte Hoffnung, dass wir doch auch den Rest der Welt damit in einem Ansatz fahren können, der uns gut tut als Firma. Wie haben wir das gemacht? Also wir haben dann reingeschaut natürlich, was sind die Anforderungen nach dem EU-AI-Act, wie können wir das für uns aber auch in gewisser Weise vereinfachen. Und da kommt uns, glaube ich, zugute, dass Roche eben nicht nur ein Pharmaunternehmen ist, sondern auch ein großes Diagnostikerunternehmen. Sprich, wir haben gesehen, naja, da gibt es einen Bereich für Produkte, die wir kommerzialisieren. Und die dürfen dann auch High Risk sein unter dem EU-AI-Act, weil wir ohnehin ja ein QMS haben unter MDR, IVDR. Und dann sind die im Grunde genommen die Anforderungen unter dem EU-AI-Act erfüllbar. Ja, da gibt es Data Governance-Themen, gibt es meinetwegen irgendwelche Retention für Logfiles und dergleichen. Also man muss sich natürlich im QMS dann bestimmte Punkte anschauen, aber das ist zu managen, das funktioniert. Versus, das war der andere Bereich, den wir versucht haben zu vereinfachen, für das interne IT-Lösungen, Tools. Da wäre es sehr misslich, wenn man im Grunde genommen diese übertriebenen, aus meiner Sicht übertriebenen High-Risk-AI-Anforderungen erfüllen müsste. Das würde eine IT komplett lahmlegen oder zu wirklich sehr hohen Anforderungen führen, wo man sich fragen müsste, ist das noch in einer angemessenen Balance. Sprich, da haben wir gesagt, da wollen wir einen Ansatz fahren, der im Governance-Modell sicherstellt, wenn diese Lösungen durchführen, dass wir die mitigieren auf sogenannte diesen niedrig Risikobereich eben als Low-Risk-AI-Systems und haben gemerkt, das funktioniert gut und im Übrigen sind dann auch die Anforderungen, die dann greifen, und das sind nicht mehr viele, das ist wenigstens ein guter Punkt beim EU-AI-Act, dass es dann nur im Grunde genommen Transparenzanforderungen gibt und dieses Technical Watermarking. Das sind ohnehin dann fast globale Anforderungen. Also da kommen wir dann jetzt nochmal zu dem Punkt, dass das auch ein Ansatz ist, der dann global trägt, weil so gut wie jede Rechtsordnung, die dann jetzt eben in der Welt etabliert wird, hat häufig diese Transparenzanforderungen, hat dieses Watermarking, dieses Labeling zum Beispiel auch in China. Also das sind Ansätze, die dann gut funktionieren. Also so haben wir die Welt dann zweigeteilt. In der einen Welt können wir mit High Risk gut leben und in der anderen Welt versuchen wir zu vereinfachen, dergestalt, dass wir eben bei Low Risk bleiben. Das ist, glaube ich, grob gesetzt, dieser Ansatz.
Okay, ich fasse ganz kurz zusammen. Also bei den Medizinprodukten haben Sie kein wirkliches Bauchweh, weil das sich ganz gut mit MDR, IVDR zusammenbringen lässt. Und bei dem in der Rolle des Deployers, die Terminologie zu nutzen, da schauen Sie, dass Sie außerhalb des High-Risk-Bereichs bleiben und sehen auch die Anforderungen, die der AI Act an High-Risk-Produkte stellt, also auch an die Deployer, dann doch etwas als zu hoch gegriffen und deswegen versuchen sie da draus zu bleiben. Ja.
Genau, das ist so der Ansatz. Und da würde mich natürlich auch sehr interessieren, Herr Jona, wie Sie in der Beratung damit umgehen, wenn jetzt Unternehmen kommen, und dann wird es ja wahrscheinlich auch verschiedene Unternehmen gehen, verschiedene Größe, verschiedene Aufstellungen, wie Sie da in so eine Beratungssituation gehen und was da Ihre Ratschläge sind, um das gut aufzustellen.
Ja, also das ist ein relativ breites Spektrum, auf das wir stoßen, und da hängt es auch ein bisschen von der Größe und Organisationsform ab. Also bei größeren Unternehmen erkennen wir manchmal, dass das aus zwei Ecken getrieben wird, nämlich aus einer, ich nenne es mal Corporate Legal Ebene, die einen sehr starken Blick eher auf die Deployer-Rolle legen und wo man irgendwie weiß, ja, wir haben auch Medizinprodukte, aber das ist trotzdem etwas abgegrenzt und damit auch ein Problem, und dann quasi parallel dazu diejenigen, die dann aus Medizinproduktebereich agieren. Und dann hat man als im schlimmsten Fall zwei Projekte, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Also das beobachten wir häufiger. Also obwohl ein Bewusstsein bei den meisten da ist, dass es ein Thema ist, das das ganze Unternehmen plus Produkte betrifft, sind diese Initiativen nicht besonders gut aufeinander abgestimmt. Also das ist, wo wir regelmäßig draufstoßen. Dann gibt es manchmal noch so zwischen diesen beiden Welten kreisend irgendwelche ISO 42001-Initiativen, die dann von dem einen oder anderen gestartet werden. Also das kann sein, dass es aus der Entwicklung kommt, weil die gehört haben, zum Beispiel Südkorea möchte das jetzt verpflichtend haben. Es kann aber auch aus dieser Corporate-Ecke kommen. Also das ist eine Beobachtung, die wir machen. Die zweite ist, wenn wir jetzt ein bisschen stärker Richtung Medizinprodukte schielen, dass die Unternehmen erst durch diesen AI-Act nochmal darauf aufmerksam werden, was es eigentlich heißt, künstliche Intelligenz, und meist ist es ja Machine Learning, in ihren Produkten zu verwenden und erstmal die Anforderungen der MDR und IVDR zu erfüllen. Ja, das heißt, die behandelt irgendwie die Produkte wie alle anderen auch, und dieser KI-Aspekt ist da hinten runtergefallen. Ja, also da gehören beispielsweise die KI-spezifischen Risiken oder dass man die ganze Datenverarbeitungskette, die man dann hat, auch zum Trainieren der Modelle, dass man die richtig unter Kontrolle hat. Und so werden dann diese AI-Act-Projekte, wie kann ich das sagen, auch genutzt wie so ein kleines trojanisches Pferd, um diese Altlasten mal aufzuräumen. Ja, das heißt, irgendwie 90% der Arbeit, die man dann unter diesem AI-Act-Dach oder man könnte auch sagen AI-Act-Budget, weil und darum geht es ja eben meist, erledigt, dass es eigentlich Altlastbeseitigungen sind, die halt durch die MDR und IVDR schon längst, oder 13485, also das ganze Medizinprodukterecht, eh schon notwendig gewesen wären. Und eigentlich kommen ja dann noch vielleicht zu 10% dazu, die der AI-Act spezifisch dazu bringt. Aber die Entschuldigung, dass man das Thema angeht und der Budgetöffner ist dann in der Tat dann doch der AI-Act. Also das fällt auf, und das ist interessanterweise nicht nur bei kleineren Firmen, sondern da haben auch manche mittlere und größere, also eine erstaunliche Leichtigkeit gehabt, was das Erfüllen dieser regulatorischen Anforderungen angeht, was auch daran liegt, dass vieles aus dem Forschungskontext irgendwie stammt. Ja, dann hat man, wo kommen denn die Daten her? Meist aus größeren Kliniken, Universitätsklinika beispielsweise. Das sind das Forschungspartnerschaften oder sie haben Entwicklungspartnerschaften. Und da wird dann irgendwie vergessen, dass es da auch regulatorische Anforderungen, auch was das Qualitätsmanagement angeht, die ja für die irgendwie auch gelten sollten. Da dürfen wir keine schwarzen Löcher haben. Und auf diese schwarzen Löcher stoßen wir dann aber erstaunlich oft. Also das ist eine Beobachtung, die wir jetzt Richtung Medizinprodukte haben. Also ich habe erst geschildert gehabt, quasi diese konkurrierenden oder unabgestimmten Projekte global. Da hatte ich gerade einen kleinen Blick reingeworfen gehabt, mehr Richtung Entwicklung oder produktspezifischer Scope. Und wenn wir jetzt nochmal in diese Deployer-Sicht reinkommen, da beobachte ich dann manchmal eher das Gegenteil. Also da wird fast übererfüllt oder überängstlich agiert, was den Einsatz der LLMs angeht. Also man weiß irgendwie, dass man was tun muss, weiß aber gar nicht genau, was jetzt zu tun ist, und sucht dann immer im AI-Act die Anforderungen. Aber eigentlich sind die wirklich relevanten Anforderungen, die im AI-Act zu finden an die Deployer, zumindest wenn es wieder so einen weiteren Produktkontext hat, sondern die sind beispielsweise in der 13485 zu finden. Ja, das heißt, dann machen die irgendwie mit Artikel 50 rum, ja, und Watermarking, was weiß ich, was sie alles machen wollen, aber vergessen, dass es ja Werkzeuge sind, Software, die im QM-System eingesetzt sind und damit gegebenenfalls validierungspflichtig sind. Und das ist sehr, ich würde sagen, sehr heterogen, wie man damit rangeht. Also meist, ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen, die wir beobachten, kippt es immer in ein Extrem. Also man macht sich kaputt mit irgendwelchen Validierungen oder man ignoriert das Thema ganz. Also da glaube ich, da könnte ein bisschen Pragmatismus könnte da helfen, und das ist das, wo wir dann in der Beratung auch ja unser Bestes tun, diesen Pragmatismus auch wieder mit reinzubekommen. Mhm. Also wir verdienen unser Geld ja trotz allem nicht mit Regulatorik, sondern mit unseren Produkten. Und wir müssen immer schauen, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Und das Ziel ist, dass wir sichere und leistungsfähige Produkte herstellen. Und wenn dem etwas entgegenstehen kann, ja, weil wir eben unser Data Handling zum Beispiel unsauber machen, da muss man sich drum kümmern. Aber sonst sollte man jetzt keine Anforderungen erfüllen, die es auch gar nicht gibt. Mhm. Also das war vielleicht so in drei Punkten das, was uns in der Praxis im Kontext AI Act auffällt.
Ja, spannend. Das ist auch etwas, was ich da an der Stelle erwartet hätte, dass so ein Gesetz, was eben aus meiner Sicht nicht sehr gelungen ist, eben genau zu dem führt. Entweder Over-Compliance oder eben Under-Compliance, aber nicht im Grunde genommen, gerade auch in Sachen Innovation, das, was es vielleicht auch vorhatte. Zumindest wurde es ja am Ende immer dann auch nochmal betont, man möchte ja auch Innovation fördern, aber das kommt da an der Stelle doch zu kurz. Ja.
Ich bin auch überrascht, wie lange bei manchen dieses Thema ignoriert wurde und zum Teil noch bis heute ignoriert wird. Ich meine, die ersten Teile sind in Kraft, also sollte man sich jetzt schon drum kümmern. Und ich beobachte auch eine Entspanntheit bei anderen europäischen Vorschriften, also beispielsweise Data Act. Vielleicht auch wieder zu Ihnen zurück. Sie haben es natürlich aus dem Schirm, das weiß ich. Wie geht es das mit an? Ja, das ist vielleicht jetzt ein klein bisschen mehr in der Zukunft als der AI Act, aber trotzdem was Sie natürlich direkt betreffen wird.
Ja, auch ein spannendes Thema. Es ist insbesondere von der Zielrichtung her hochspannend. Und vielleicht haben wir am Ende ja kurz auch noch Zeit für den EHDS, den European Health Data Space. Aber also diese Zielrichtung begrüße ich persönlich, aber auch Unternehmen wie Roche natürlich, die begrüßen wir, weil diese Ambition zu sagen, man will Daten mehr nutzen, gerade für sekundäre Nutzung, man will das öffnen für Forschung und so weiter, für Zweitnutzung, das ist großartig. Nur wieder auch eben an der Stelle die Frage, wie es handwerklich umgesetzt wurde. Aber beginnen wir mal mit dem Data Act. Ich glaube, da ist, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, die Bitkom hat mal da eine Umfrage gestellt, wie viele Unternehmen sind bereit, wie viele ignorieren. Da war dieser Anteil an Ignoranz, und zitieren Sie mich jetzt nicht, aber das war signifikant. Das war zwischen 20% und 40% der Unternehmen haben gesagt, Data Act, ja, vielleicht gehört, aber nicht wirklich so, dass man sagen kann, man hat sich darauf vorbereitet. Dadurch, dass wir natürlich als Marktführer im Bereich IVD viele vernetzte Medizinprodukte haben, war uns das Thema wichtig. Von daher haben wir uns um die Umsetzung gekümmert. Und da gibt es aus Unternehmenssicht zwei ganz große Themen. Das eine ist, dass man jetzt neu, und viele Juristen nennen das wirklich eine Revolution, eine Datenlizenz braucht. Ja, früher konnte man sagen, so Daten sind jedenfalls nicht personenbezogene Daten, die gehören ja niemandem, die sind nicht zugeordnet, da gibt es auch keine wirklichen Eigentumsrechte, ein paar Rechtsordnungen sind da vielleicht ein bisschen näher dran, ich meine Frankreich zum Beispiel, aber die meisten Rechtsordnungen kennen kein Eigentumsrecht an Daten, aber das wird jetzt nicht geändert wirklich vom Data Act, dabei bringt es etwas näher dergestalt, dass er sagt, naja, wer diese Daten, diese maschinengenerierten Daten von unter anderem auch Medizinprodukten nutzen möchte, der braucht von dem Inhaber, der sogenannte Data Holder, braucht er jetzt eine Lizenz. Und das haben wir eben in unseren Kundenverträgen so auch umgesetzt, dass eben Kunden dem zustimmen, dass eben solche Daten sekundär genutzt werden, die aber im Übrigen dann am Ende, wenn es gut läuft, natürlich dem Kunden auch wieder zugutekommen, weil wofür werden die eingesetzt, die Daten? Natürlich für Verbesserung des Produktes oder von des Services. Ja, das ist der primäre Grund, warum man diese Daten nutzen möchte. Also das ist das eine ganz große, und das andere ist, was der Data Act ja auch macht, ist, dass er dem Nutzer, und das sind in unserem Fall Kliniken, Ärzte von vernetzten Geräten, können aber auch Patienten sein, aber die sind eh über die Datenschutzgrundverordnung im Grunde genommen schon versorgt, mehr oder weniger, aber jetzt neu eben dann auch solchen Personen wie Krankenhäuser über die vernetzten Produkte, die haben Datenzugangsrechte, und dann muss man sich als Unternehmen, eben in unserem Fall als Data Holder, so aufstellen, dass man diese Daten auch zur Verfügung stellen kann, wenn das Datenzugangsbegehren kommt. Also das sind die zwei großen Punkte. Ganz spannend ist natürlich jetzt zu sehen, wie fliegt das in der Praxis. Also das Poster Child war ganz klar Automobilindustrie. Da sehe ich auch genug Ansatzpunkte, dass das Versicherung und dergleichen interessiert, wie gefahren wird, was für Daten erhoben werden und so weiter. In anderen Industrien, ich sehe es noch nicht ganz, aber wird man abwarten. Also ob diese Konzeption, die ich da nicht so für gelungen halte, dass sich alles um den Nutzer dreht. Ich finde das beim EHDS sehr viel gelungener, wie er konzeptionell gestaltet ist. Aber ja, wird man sehen. Wie gehen Sie denn mit dem Data Act in der Beratungspraxis um? Ist das ein Thema bei Ihren Mandanten oder nicht?
Also wir haben das, wir haben es aber noch stärker beim Health Data Space. Ich meine, wir haben in beiden Rechtsakten haben wir das Thema Interoperabilität ganz oben stehen, und beides mal auch, also jetzt, da gibt es ja auch kleine Unterschiede, aber auch natürlich mit dem Ziel, auch eine Datenökonomie zu befördern. neue Geschäfte zu befördern. Beim EADS haben wir natürlich ganz explizit die Forschung noch mit dabei. Ja, das ist beim Data Act jetzt nicht so ausgeprägt. Und wir haben natürlich auch den großen Gedanken, dass Patienten ihre Daten durch Europa auch mitnehmen können. Was ja auch nochmal, also von der Versorgung, ein Versorgungsaspekt ist, was es nochmal ein bisschen differenziert. Wenn man aber schaut, was bedeutet es dann für die Hersteller, hat es ja viel auch mit Technologie zu tun, mit Interoperabilität, wobei wir beim Health Data Space genauere Vorgaben bei diesen ganzen semantischen und syntaktischen Standards erwarten werden. Also die sind ja noch nicht aufgezählt, aber die werden ja dann wahrscheinlich über irgendwelche weiteren Delegation Acts, wird das dann ausspezifiziert werden. Und da rutschen jetzt die Hersteller, also ist jetzt für die Hersteller aus einigen Punkten, wird es zu einer echten Herausforderung, das ist genau da, wo wir auch unterstützen. Die erste Herausforderung ist, sie werden gerade die sehr technischen Unternehmen, also wo Maschinendaten, wenn ich das mal so nennen, sagen darf, also nicht nur Patientendaten, sondern auch Maschinendaten haben, die kommen jetzt erstmalig in eine Welt rein, wo sie sich über semantische Standards Gedanken machen müssen. Bisher war das ausschließlich aus der Entwicklung getrieben, damit hochproprietär. Und jetzt kommen wir auf einmal in einen Bereich rein, wo man überlegt, wie können wir denn das austauschen? Weil unsere eigene Semantik wird natürlich außerhalb des Unternehmens niemals verstehen. Und manchmal möchte man ja auch gar nicht, dass es jemand außerhalb versteht. Also das sind so Fragestellungen, wie kriegen wir das umgesetzt? Also wie kriegen wir die Interoperabilität geschaffen? Das ist so ein Bereich, wo wir dabei unterstützen. Auch wirklich auch, dass man nochmal schaut, was sind syntaktische Aspekte, was sind semantische Aspekte, was sind organisatorische Aspekte, weil gerade wenn Sie mit Entwicklungen wieder reden, die sind sehr auf der Formatebene unterwegs, denken aber gar nicht dran, was das semantisch bedeutet. Also jetzt vielleicht für die Zuhörer, wenn ich ein Beispiel nennen darf, Sie sind ja jemand, der den ganzen Tag mit Laborwerten arbeitet. Aber jetzt ist halt ein Laborwert nicht ein Laborwert. Ja? Ein Hämoglobin ist nicht ein Hämoglobin, sondern es hängt halt, der unterscheidet sich, in welchem Zustand man ist, es unterscheidet sich, wie er gemessen worden ist. Es ist eine ganze Kontextwolke drumherum. Und wenn man die nicht hat, dann kann man die Hämoglobinwerte nicht miteinander vergleichen. Das ist einfach wertlos. Das heißt, jetzt haben wir so eine Mischung aus kontextmedizinischem Verständnis, das wiederum die Technik mit verstehen muss, weil sonst kann sie keine Interoperabilität schaffen. Also das ist so eine Beratungsrichtung. Eine zweite ist dann, wenn man sich öffnet, ist man auf einmal offen. Und damit wird die Kapsel des Produkts aufgebrochen. Ja, das will ja natürlich das Gesetz genau haben. Aber aus Risikoüberlegung ist es natürlich wieder mit einem gewissen Bauchweh versehen. Das heißt, auf einmal haben wir so Themen wieder, IT-Security auf einem ganz neuen Niveau. Also sobald ja irgendeine Schnittstelle da ist, sagt ja auch die FDA, dann zählt das als interoperabel. Das heißt, da ist man im ganzen Bereich der Cyber-Security auf einmal mit drin. Und das sind dann wieder Bereiche, in denen sich die Unternehmen nicht unbedingt immer sicher fühlen. Das heißt, das Thema Risikomanagement, Cyber-Security, das ist wirklich eine Pandoras-Büchse, die man dabei öffnet, wenn man die Produkte eben öffnet. Das will sehr sorgfältig abgewogen sein. Es kommen natürlich auch Business-Risiken noch mit dazu, auch natürlich Business-Chancen. Da helfen wir manchmal auch, aber das ist jetzt nicht unbedingt immer unser Schwerpunkt. Also das sind so Themen, die wir mit dabei haben. Was haben wir noch im Bereich Interoperabilität? Die Interoperabilität dient ja natürlich jetzt, dass wir Daten unbekannten Dritten bereitstellen, aber die Unternehmen sind ja selber auch in einer Situation, wo sie von Produkt Richtung Lösung gehen. Das heißt also, da sind sie sogar daran interessiert, nicht mehr jetzt nur das einzelne Kästchen, also jetzt mal das metaphorisch gesprochen, der Blechkasten als das Produkt zu sehen, sondern was brauchen wir denn eigentlich in dem klinischen Kontext? Das heißt, wir haben eine Lösung, die aus mehreren Produkten, Medizinprodukten, Nicht-Medizinprodukten besteht, um eine Dienstleistung zu erbringen. Also vielleicht ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext, Dental. Wenn Sie Dental haben, dann haben Sie irgendwelche Produkte, mit denen Sie die Patienten vielleicht vermessen müssen. Sie müssen sie segmentieren, dann kommt eine KI mit dazu. Dann müssen Sie eine Behandlungsplanung machen. Dann haben Sie vielleicht noch ein Tool, Nicht-Medizinprodukt, das die ganze Kostenberechnung für den Patienten, Behandlungsplan erstellt und so weiter. Das heißt, es ist eine ganze Kette oder ein ganzes System aus verschiedenen Werkzeugen, die miteinander agieren müssen. Und jetzt sind wir auf einmal in der Situation, wo uns das Medizinprodukterecht verlässt. Das Medizinprodukterecht kennt das Konzept des Systems nicht, jetzt mal von System und Behandlungseinheit mal abgesehen, sondern es gibt nicht den Gedanken, was ist denn das Risikomanagement beispielsweise oder die klinische Bewertung für dieses Zusammenspiel aus diesem ganzen Verbund. Und das ist hochkomplex, weil dann hat man auf einmal Fragen, was gehört jetzt in welche Akte mit rein? Wie viel Redundanzen müssen wir vielleicht haben? Oder wie vermeiden wir Redundanzen? Wenn wir gemeinsame Dokumente haben, binden wir dann quasi die Release-Zyklen dieser einzelnen Komponenten zu eng aneinander. Ja? Also das ist letztlich regulatorische Strategie und das sind auch Themen, bei denen wir mit unterstützen. Mhm. Also vielleicht zusammenfassend, ich glaube, wir sind alle davon überzeugt, über welche große Möglichkeiten wir verfügen, wenn wir wirklich interoperable Produkte machen, auch wenn das vordergründig Nachteile nach sich ziehen kann. Ich habe über Risiken gesprochen gehabt, sowohl technische als auch Geschäftsrisiken. Aber immer wenn wir etwas geöffnet haben, das ist eigentlich fast wie ein bisschen bei Zöllen, also ich möchte jetzt nicht zu philosophisch werden, aber wenn wir offen, wenn wir es fließen lassen, dann ist in der Regel immer was Besseres für die Gesellschaft, in unserem Fall für die Patienten rausgekommen. Und es mit zu ermöglichen, das sind Dinge, die uns auch mit antreiben. Mhm. Was ist Ihr so, was wäre Ihr Wunsch, wenn wir jetzt vielleicht noch zum Schluss einen kleinen Blick in die Zukunft wagen? Was wünschen Sie sich, wie das weitergeht, sei es jetzt regulatorisch, vielleicht auch technisch? Was sehen Sie, was auf uns zukommt und was würden Sie sich vielleicht auch wünschen?
Ja, was ich mir wünsche, und ich glaube, das sehe ich schon in Ansätzen, jedenfalls letzte Woche gab es eine geleakte Version von dem digitalen Omnibus-Dokument der EU. Die Zielrichtung, die wünsche ich mir. Natürlich dann handwerklich gut gemacht. Sprich, also, dass man sich überlegt, und das hat man wohl in diesem Papier schon gemacht, wie gelungen, da gehen die Meinungen auseinander. Das muss ich mir selber noch im Detail anschauen. Aber jedenfalls diese verschiedenen, doch fragmentarischen und zu Friktionen führenden verschiedenen Verordnungen, die wir da haben. Wir haben ja so viele D-Acts. Dass man die zusammenführt und das macht man wohl oder der Versuch ist da, das zu einem Datengesetzbuch zusammenzumachen, weil das einfach, ich meine, der Beraterzunft hilft es natürlich sehr, wenn wir verschiedene fragmentierte Ordnungen haben, aber jetzt als EU-Bürger gedacht, wünsche ich mir natürlich sehr, dass wir wirklich der Zielrichtung, die ja gut ist, ja, aber die auch wirklich handwerklich besser umsetzen im Sinne von Innovation wirklich fördern, diesen freien Fluss der Daten wirklich fördern und zwar so, dass der Rechtsanwender das dann auch rechtssicher verstehen kann. Und das kann man nur, wenn man jetzt diese verschiedenen Acts, die wir haben, wirklich gut zusammenführt, weil die sind im Moment zu kompliziert, zu fragmentarisch, zu Friktionen führend. Von daher, das wäre mein Wunsch und das scheint angekommen. Jetzt muss es eben nur noch gut umgesetzt werden.
Also diesen Wunsch, den teile ich auch mit der Beraterbrille. Ich würde sogar an manchen Stellen einen Schritt weitergehen und sagen, manches braucht es auch gar nicht. Also ein AI-Act für Medizinprodukte, ich glaube, da hätten wir alle gut drauf verzichten können. Ich sehe da nicht wirklich, dass wir zusätzliche Sicherheit für die Patienten geschaffen haben, sondern was immer die Nebenwirkungen sind, ist, dass wir, das betrifft jetzt weniger, aber mittlere und kleinere Unternehmen zu unter Last setzen, dass die Energie fehlt, dass die Ressourcen fehlen, das zu machen, was sie eigentlich tun sollten, gute und sichere Produkte herzustellen. Und jedes Energiequantum, das jetzt in unnötige Regulatoren geht, das fehlt an anderer Stelle. Und das beobachten wir und das macht uns Bauchweh. Und da gibt es ja keine Gewinner, weder auf Berater noch auf Hersteller noch auf Patientenseite. Herr Dr. Hofer, das war ein wunderbares Interview. Danke, dass Sie mich haben da teilnehmen lassen, dass Sie Ihre Gedanken damit uns geteilt haben. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.